Ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass du uns Glauben möglich machst. Danke, Jesus Christus, dass du der Grund unseres Glaubens bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns den Glauben immer wieder neu bereicherst, stärkst. Und dass du uns Gottes Wort zu verstehen hilfst. Und darum bitten wir dich jetzt, dass du redest und dass du uns hilfst zu hören. Amen. Liebe Mitsünder, so könnte ich euch nach unserem Predigttext heute anreden. Genauso, aber auch so. Liebe mit überwältigender Liebe, Geliebte. Oder ich könnte sagen, Liebe mit Glauben im Überfluss, Beschenkte. Oder ich könnte euch drei Fragen stellen. Wo kommen wir her? Wo sind wir gerade? Und wo wollen wir die Ewigkeit verbringen? Oder ich könnte sagen, vom Danken über das Bekenntnis zum Lobpreis. Alles das greift Aussagen auf, zeichnet Linien in der Gedankenführung unseres heutigen Predigttextes nach. Denn, wie bei Paulus Briefen ja nicht ganz selten, müssen wir uns ein wenig mühen, um unserem Text in seiner Gedankenfülle und Dichte auf die Spur zu kommen. Ich habe also sozusagen ein paar Schneisen hineingeschlagen, um einige seiner Gedanken zu erfassen, um dann hoffentlich sie uns auch zum Gewinn werden zu lassen. Im Anfang also die Frage an uns, an dich ganz persönlich und nur für dich zur Erinnerung, zur Besinnung. Wo kommst du her? Warst du schon immer Christ? Diese Frage werden auch heute noch vermutlich viele Menschen mit Ja beantworten, weil sie als Kleinkind getauft worden sind. Aber an der Stelle ist auch daran zu erinnern, dass sich darin die Kirchen einig sind. Die Taufe allein macht keinen Christen. Schon gar nicht dann, wenn sie ohne eigene Zustimmung erfolgte als Säugling. Wer das glaubt, und das höre ich gelegentlich in Gesprächen, ich bin doch getauft und ich habe mir nie groß was zu Schulden kommen lassen und ich gehe immer noch in die Kirche, Weihnachten, ja, oder auch mal Ostern. Ich glaube, der Herrgott ist ganz zufrieden mit mir. Und eine Frau aus einer unserer Gemeinden sagte mir mal im Gespräch, ich bin Gemeindemitglied und ich bezahle regelmäßig meinen Gemeindebeitrag. Und ich halte mich an die 10 Gebote, nicht so wie die Kirchenchristen, die immer zur Beichte rennen und dann wieder so weitermachen wie vorher. Aber ich bin mit meinem Gott im Reinen. Also, wer denkt, allein Taufe und oder Mitgliedschaft in der Gemeinde oder einer Kirche macht einen zum Freund Gottes, der begibt sich auf den gleichen abschüssigen Pfad, auf dem Paulus im Rückblick auf sein Leben sah. Dieser Rückblick auf sein Leben, der konnte bei ihm auch ganz anders klingen als hier in seinem Brief an seinen Schützling Timotheus. So schrieb er an die Philipper, nachzulesen in Kapitel 3, ich wurde, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt, 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit, ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehörte. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Das klingt ganz ähnlich, wie wir vielleicht auch denken können, so frei nach dem Karnevalsschlager, wir sind alle kleine Sünderlein, war immer so, aber ich gehöre doch zur Gemeinde, ich bin getauft, ich werde schon in den Himmel kommen. Paulus aber setzt seine Sätze an die Philipper so fort. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Das ist dann wieder ganz nah bei dem, was hier in seinem Lebensrückblick steht. Ob du in den Himmel kommst, wenn du so denkst, wie ich das hier andeute, das weiß ich nicht. Und ich werde auch nicht behaupten, dass du nicht in den Himmel kommst. Das steht mir in keinster Weise zu. Was ich aber weiß und was ich in unserem heutigen Predigttext eben entdecke, das ist die große Dankbarkeit des Paulus dafür, dass Gott ihn von diesem Denken, dem abschüssigen Pfad, den dieses Denken bedeutet, gerettet hat. Und er ist so beseelt davon, völlig erfüllt davon, dass Gott allein ihn gerettet hat. Damals durch Jesus Christus, der ihm vor Damaskus erschienen ist. Und der ihn auch jetzt noch, als er das Timotheus schreibt, viele Jahrzehnte später gerettet sein lässt und ihn wieder neu von Verfehlungen rettet, ihn davon befreit, dass sie ihn in seiner Beziehung zu Gott stören, möglicherweise sie irgendwann auch zerstören. Christus rettet ihn, nichts und niemand sonst. Das ist seine tiefste Überzeugung. Und du und ich und jeder, der sich Christ nennt, darf sich das, soll sich das immer wieder vor Augen führen. Ich war verloren, ich war gottlos, ich war ohne Beziehung zu meinem Schöpfer. Doch Gott hat mir Glauben geschenkt. Christus ist mir zum Retter geworden. Vielleicht siehst du das ja, wie ich auch immer mal wieder im Kleinen, noch durchaus aktuell, nicht mehr so dramatisch, nicht mehr im wahrsten Sinne des Wortes tödlich, aber doch im Ansatz immer noch ähnlich. Wir werden trotz dieser Grunderfahrung, trotz des gewonnenen Glaubens immer noch wieder schuldig. Bleiben einander Dinge schuldig. Und ich fühle mich manchmal verloren. Verloren angesichts des Zustands unserer Welt und dass ich so wenig dazu an Veränderung beitragen kann. Verloren, weil ich es eben an bestimmten Stellen meines Lebens immer noch nicht besser hinkriege, immer wieder in die gleiche Falle tappe. Und ich könnte mir denken, dass ihr das auch kennt. Und ich fühle mich verloren angesichts des Leids von Menschen, für das mir die Worte fehlen, die sie trösten könnten. Da stirbt ein 28-jähriger Fußballspieler bei einem Verkehrsunfall, der in diesem Jahr erst eine schwere Verletzung erlitten hat, sich zurückgearbeitet, gekämpft hat, mit seinem Club Meister wurde, dann mit seiner Nationalmannschaft Nations League-Sieger, dann seine langjährige Freundin und Mutter seiner drei Kinder geheiratet hat. Und er stirbt. Nur wenige Tage oder 2 Wochen, glaube ich, nach der Trauung. Und seine Frau muss diesen Mann zu Grabe tragen. Und ich habe mich gefragt, was könnte ich dieser Frau sagen, was ihr helfen würde? Und auch wenn ich diesen Fußballspieler nicht kenne, bevor das passiert ist, noch nichts gehört hatte, so fußballinteressiert bin ich nicht, dass ich die guten Spieler dieser Welt alle kennen würde. Mich hat das getroffen. Mich hat das traurig gemacht. Und da ist sie, diese Frage, auf die es in dieser Welt wahrscheinlich nie eine wirklich tragfähige, dauerhaft tragfähige Antwort gibt. Warum, Gott? Warum? Dass ich an dieser Frage nicht verzweifelt bin, ist nicht selbstverständlich. Ich bin mir da recht sicher, wenn mir nicht Gott immer wieder in solchen Situationen, die diese Frage aufbricht, wenn Gott mir da nicht das Herz angerührt hätte, dann wäre mein Glaube schon längst erstorben. Zumindest erkaltet, wäre ein förmlicher Glaube, ein Fürwahrhalten von Glaubenswahrheiten geworden. Aber mein Glaube ist lebendig. Mein Glaube zieht sich in solchen Situationen nicht zurück, igelt sich nicht in diese alten Wahrheiten, Glaubenssätze ein. Lehrsätze, die man zunächst noch mit H schreiben kann, aber die für die Betroffenen dann ganz schnell zu Lehrsätzen mit 2 E werden. Leere Sätze. Es ist diese in mir tief drin vorhandene Gewissheit, dass Gott gerade auch in solchen Situationen, wie die eben erzählte, beschriebene und in die vielen tausende andere solcher Situationen, gerade jetzt in dieser Stunde dabei ist, mittendrin steckt, dass er das Leid mitträgt und dass er ein größeres Ganzes sieht, das ich nicht in der Lage bin zu sehen. Und dass ich mit meinen Zweifeln, mit dieser Frage nach dem Warum und dass ich mit meiner Ratlosigkeit, mit meiner Sprachlosigkeit, ja Ohnmacht dem Betroffenen gegenüber sein darf, dass ich gerade so sein soll und mich darin ganz in Gottes Arme fallen lasse. Und vielleicht damit den Anstoß gebe, dass die, die von solchem Leid betroffen sind, es auch so machen. Das ist der Anfang allen Glaubens, dass ich verstehe, dass ich auf Gott angewiesen bin. Auf Jesus Christus und sein Leben und Sterben. Darauf, dass er mir das persönlich zueignet, dass er mir das zuspricht. Das ist für dich geschehen. Ich habe dich schon gerettet, als du noch gar nicht auf der Welt warst. Ich habe dir dann die Möglichkeit gegeben, zu deinem Schöpfer eine vertrauensvolle Beziehung zu haben, ihn zu kennen als liebenden Vater im Himmel. Ich habe dir das ermöglicht. Und jetzt lasse ich das entdecken. Und ich konnte es glauben. Ich konnte das annehmen. Und ich erkannte darin, wie sehr ich verloren war. Und verloren bliebe, würde ich das Angebot nicht annehmen. Hätte er mir nicht Menschen geschickt, die mir den Glauben nahe brachten, vorlebten, wären da nicht Menschen gewesen, die an mich geglaubt haben und daran, dass ich ein Gotteskind sein darf, daran, dass ich ein Mitarbeiter, ein Nachfolger Jesu Christi sein kann, soll. Hätte es diese Menschen nicht gegeben, hätte sie Gott mir nicht in den Weg gestellt, an meine Seite, dann wäre ich nicht der, der ich bin heute. Ich war ein Sünder. Vielleicht nicht ein ganz so großer wie Paulus. Wer kann diesem großen Apostel auch widersprechen? Er sagt ja, ich bin der größte Sünder. Aber wer will in diese Debatte ernsthaft einsteigen? Als ob wir gewichten könnten, was eine größere Schuld und ob wir sagen könnten, wer der größte Sünder ist. Das können wir nicht und es steht uns nicht zu. Und so kann ich mit Paulus nur staunen darüber und danken dafür, dass Christus Jesus auch mit mir seine Gemeinde baut. Und ich entdecke, wie der Glaube in meinem Leben einen immer größeren Reichtum entwickelt hat, wie er mich immer mehr erfüllt hat. Ein Leben ohne Glauben ist mir heute nicht mehr vorstellbar. Und doch bleibt er, ist er nicht selbstverständlich, bleibt er angefochten. Und doch noch bleibe ich angewiesen darauf, dass Gottes Geist ihn in mir lebendig hält, angewiesen darauf, dass er immer wieder neu mein Herz berührt. Und so bleibst auch du angewiesen darauf, dass er dir Glaube schenkt. Immer mehr und im Überfluss Glaube, Vertrauen zu ihm ins Herz gibt. Oder wie es hier Text übersetzt ist, Luther hat es mit Überfluss oder überreich übersetzt, aber hier heißt es so, wie nur Christus Glauben möglich machen kann. Also ein Glaube eben Gott gewirkt. Vertrauen können ist etwas Großes. Das wissen wir auch aus unseren menschlichen Beziehungen. Es ist anstrengend und zermürbend, wenn wir niemand haben, dem wir vertrauen können. Es ist zerstörerisch, wenn wir nicht, vielleicht nicht mehr, weil wir es verloren haben, eben nicht mehr vertrauen können. Ich kenne solche Menschen, die nur noch von Misstrauen erfüllt sind, allem und jedem gegenüber. Und das ist grausam, weil ich merke, wie sie sich selbst letztlich damit zerstören. Und es ist die Liebe, die Vertrauen wieder möglich macht. Wo der Glaube ist, da ist die Liebe nicht weit. Ohne Liebe kein Glaube. Vertrauen können wir da, wo uns Liebe begegnet. Vertrauen können wir, wenn wir uns geliebt erfahren. Wenn wir spüren und erleben, dass diese Liebe bedingungslos ist. Wer Liebe erfährt, dessen Herz wird berührt. Es wird erweicht, damit es wieder vertrauen kann, Vertrauen lernen kann. In meiner letzten Gemeinde, ich habe euch die ganzen Sachen hier noch gar nicht, geht auch nicht. Detlef, machst du mal weiter, wir sind inzwischen bei Punkt 3. Dankeschön. In meiner letzten Gemeinde hatten wir einen älteren Herrn, der 17-jährig als Flüchtling dorthin gekommen war. Und das ganz allein, ohne Eltern, ohne Geschwister, ohne Onkel, Tante, irgendwas. Ein 17-Jähriger in einem für ihn völlig fremden Land, Gebiet. Er hatte niemand. Und er kam dann bei einem Bauer unter, so ein westfälischer, kerniger Bauer. Die sind vielleicht ähnlich den fränkischen Bauern. Also schon ein bisschen widerborstig und nicht unbedingt so ganz warm, weichherzig, liebenswürdig. Und er erfuhr eben bei ihm und bei den Menschen drumherum, was Flüchtlinge damals wie heute immer wieder erfahren müssen. Die wenigsten heißen sie willkommen. Und das, obwohl er ja wie sie Deutscher war. Und woher er kam, da war er zur Baptistengemeinde gegangen. Und so suchte er nun in den Wochen, als er so langsam auch das geschafft hatte, mit dem Bauer zu klären, dass er sonntags frei hat und dann auch mal eben zu einem Gottesdienst gehen kann, suchte er eine Baptistengemeinde und fand sie. Doch auch in der Gemeinde am ersten Sonntagmorgen im Gottesdienst ging es ihm nicht so viel besser. Er spürte, dass die anderen ihm nicht gerade mit offenen Armen empfingen. Und wer die Kriegs- und Nachkriegsjahre miterlebt hat, der kennt das wahrscheinlich auch. Weil man hatte ja selber nichts. Und jetzt kommen da noch so viele andere, die auch noch von dem Nichts was abhaben wollen. Doch als der Gottesdienst vorbei war, da kam ein Mann auf ihn zu, sprach ihn an und lud ihn gleich zum Essen ein. Und in dieser Familie wurde er an diesem Sonntag so warmherzig und liebevoll versorgt und aufgenommen. Mit Essen, mit freundlichen Worten, mit dem offenen Ohr, wo kommst du her, wie ist das alles gewesen? Und zum Schluss gab es dann noch die Wegzehrung mit auf den Rückweg und die Einladung nächste Woche. Gottesdienst. Und danach bist du wieder bei uns zum Essen. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser junge Mann nach Hause ging? In meinem Kopf hat sich da so ein Bild entwickelt, das wahrscheinlich nicht der Realität entspringt, aber ich sehe ihn tanzend, voller Freude und Jubel, dass er diese Liebe erfahren hat, dass er nicht allein ist, dass da Menschen sind, die ihn annehmen. Ein offenes Haus für ihn haben, Freunde, Geschwister. Als ich diesen Mann zu seinem 75. Geburtstag das erste Mal zu Hause besuchte, da erzählte er mir diese Geschichte. Und er meinte nur, er wüsste nicht, ob er in der Gemeinde geblieben wäre, wenn diese Familie nicht gewesen wäre. Und er wisse auch nicht, wie es mit seinem Leben geworden wäre, ob er das so auf die Reihe bekommen hätte, wie er es nun bekommen hatte, mit einer Familie eingebunden in die Gemeinde, eingebunden auch in die Nachbarschaft. Ja. Wenn so schon menschliche Freundlichkeit unser Herz berühren kann, wie viel mehr kann das die Liebe Gottes? Ganz gleich, wie dein Leben gewesen ist, ganz gleich, wie es dir gerade geht, seine Liebe gilt dir. Immer schon. Und diese Liebe hilft dir auch, dein Leben ehrlich anzusehen. Auch das, was eben in deinem Leben nicht gut ist, was dich belastet, was zwischen dir und anderen Menschen steht, wo du anderen etwas schuldig geblieben bist, wo du das Potenzial, das in dir liegt, auch noch gar nicht ausgeschöpft hast. Diese Liebe hilft dir, dein bisheriges Leben rückblickend anzusehen, so wie Paulus das getan hat. Er ist das beste Beispiel dafür, dass Gottes Liebe uns die Vergangenheit ehrlich anschauen und erkennen und auch bekennen lässt, was nicht gut war. Und zugleich dürfen wir, wie er, erleben, dass das jetzt keine Rolle mehr spielt. Wie Paulus Jesus Christus zu vertrauen begonnen hat und sein ganzes weiteres Leben ihm vertraut und sein Leben in seinen Dienst gestellt hat, so kannst du das auch tun. So können wir alle das tun. Dafür steht Jesus Christus. Er hält Liebe im Überfluss bereit. Und diese Liebe verändert unser Leben. Sie verändert unsere Sichtweise auf diese Welt. Sie verändert den Blick auch auf uns selbst. Andy Weiss hat das gestern in einem seiner Liedtexte, finde ich, grandios formuliert. Wenn ich du wäre, so würde ich mich lieben. Wenn ich du wäre, so würde ich mich lieben. Ja, weil er, Christus, dich liebt. Deshalb kannst du dich selbst annehmen, dein Leben, so wie du geworden bist. Und du kannst nun von ihm, von Gottes gutem Geist, mit überfließendem Glauben und überfließender Liebe dich erfüllen lassen. Diese Erfahrung, wie sie ja zum Beispiel auch der Zöllner Zachäus gemacht hat, als Jesus völlig überraschend sich bei ihm einlud und ihm damit deutlich gemacht hat, dass er bei Gott nicht aussortiert ist, sondern ganz im Gegenteil. Diese Erfahrung lässt uns Gott loben. Wer das spürt, ich bin gerettet, ich bin ein Gotteskind, ich bin unendlich und bedingungslos geliebt, den lässt das singen und jubeln, ja vielleicht sogar ein wenig tanzen, je nach Beweglichkeit, und lässt ihn anders leben, vertrauensvoll, liebevoll, dankbar. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, gebührt Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen.